Eine uralte Nummer von Queen aus dem 75er Jahr, Seaside Rendezvous. Ja, wenn man so mit der österreichischen Leute gefahren ist, hatte man ein Rendezvous on sea sozusagen. Und der Gregor Gaccherill hat schon gesagt, sehr gerne sind vor allem auch die Briten von Triest mit österreichischen Schiffen weggeschunkelt, weil das Papperl einfach besser war. Ne? Das österreichische Papperl hat es schon einen Fisch gegeben, aber Schnitzel wahrscheinlich haben sie auch geklopft hin und wieder. Ne?
Ja, es gab eine unglaubliche Bandbreite, vor allem wenn man sich vorstellt, auf welchem Raum das passiert ist und auch schon damals, und das ist auch so eine der großen Konstanten der Geschichte, war die englische Küche offenbar genauso berüchtigt, wie sie heute ist. Aber
Fish and Chips haben sie damals auch schon gehabt, nicht?
Ja. Womöglich. Ja,
ja, womöglich, ja.
Ich glaube, damit sind wir schon relativ schnell beim Ende des Speisezettels angekommen.
Die meisten Matrosen an Bord, österreichische Schiffe, der österreichischen Leute, waren also Italiener, aber auch Österreicher, also deutschsprachig, und Kroaten.
Ja.
Das waren so die meisten Matrosen. Wir haben schon gesagt, die Dienstsprache war Italienisch.
Ja.
Also untereinander die Mannschaft. Aber sonst hat man schon internationalisiert, auch mit den Passagieren Deutsch, Englisch oder Französisch oder was immer gesprochen.
Natürlich, schau. Der österreichische Lloyd war auch zu einem recht frühen Zeitpunkt irgendwie im Verständnis ja ein Touristikkonzern. Und was wir heute so an Riesenschiffen sehen, die da die Weltmeere befahren, die eigentlich schon schwimmende Vergnügungspaläste sind, gewaltige Kreuzfahrtschiffe, da war eigentlich auch der österreichische Lloyd am Beginn diese Entwicklung tätig, denn der Lloyd hat das erste einklassige Kreuzfahrtschiff der Welt entwickelt. Das war die Thalia, das war ein umgebautes Dampfschiff, das modernisiert wurde, und damit hat man versucht, einen neuen Geschäftszweig anzusprechen, eine neue Touristikidee auf die Wellen des Meeres zu bringen. Die Thalia wurde als weiße Yacht vermarktet, war kein besonders großes Schiff, aber da konnte auch um einen gewaltigen Vorpreis konnte da ein Kreuzfahrtprogramm abgewickelt werden. Da gab es das Mittelmeer, da gab es die Nordlandfahrten. Das waren sich gedacht, um Schiffskapazitäten während der Schwachlastzeiten, das heißt, wenn es aufgrund der Witterungsverhältnisse im Frachtverkehr oder auch im regulären Liniendienst keine so hohe Auslastung gab, dass man diesen brachliegenden Schiffsraum bewirtschaftet. Das ist eingeschlagen wie eine sprichwörtliche Bombe, und auch das Konzept des Lloyd, eben auf diesem Schiff keine zwei, drei Klassen Gesellschaft anzubieten, wie es ja die Briten sehr durchexerziert haben.
Genau, die billigsten Klassen haben ganz unten schlafen müssen. Ne?
Ja, ja, man kennt es ja aus der Titanic, nicht? Ja, wo es ja im Film auch ganz sichtbar wird, nicht? Dass man da die Gänge vergittert hat, dass eben da kein Austausch an Bord möglich war. Dem ist der Leute begegnet, dem er gesagt hat, wir bespielen sozusagen ein Schiff mit nur einer Klasse und bieten da eben Pleasure Cruises an. Das wurde auch in England und auch in Frankreich vermarktet, und das ist, wie gesagt, eingeschlagen wie eine sprichwörtliche Bombe, und das hat eigentlich das heutige Touristikgeschäft auf See so richtig eigentlich erst.
Also eine Erfindung der österreichischen maritimen Gesellschaft, Lloyds, Kreuzfahrtschiffe, mit den Novomatic-Automaten an Bord. Ne?
Ja, fast.
Fast so, ja, für die zahlungskräftige Kundschaft. Und was hat man sich jetzt noch alles hereingeholt aus Indien und China an Waren? Gewürze nehme ich mal an, waren natürlich damals auch super Geschäft für alle. Ne?
Ja, das war das Gewürz, aber das waren auch sozusagen Dinge wie Öle diversester Herkunft und Provenienz, die man für chemische Weiterverarbeitung gebraucht hat. Das waren auch Garne in jeder Hinsicht. Das war Seide aus China natürlich, es war auch Baumwolle, vor allem aus Indien für die österreichische Baumwollwirtschaft und für die österreichische Textilwirtschaft, gerade hier bei uns im Wiener Becken, aber auch in den böhmischen Ländern war das natürlich eine wichtige Sache. Man hat auf der anderen Seite natürlich, und das ist etwas, was Triest bis heute aussendet, man hat sehr viel Kaffee importiert. Meindl zum Beispiel hat große Kontingente seines Kaffees über Triest bezogen. Auch heute die Röstereien wie Illy zum Beispiel. Triest ist bis heute der bedeutende Kaffeehafen in Mitteleuropa und auch Sitz der italienischen Espresso-Importeure. Also das ist eine bis heute eigentlich große Bedeutung Triests. Und ja, man hat, wie gesagt, hier eine Vielzahl von Gütern importiert. Tierhäute, alles Mögliche aus wirklich alle Herren Länder ist da eben über Triest mit Schiffen des Lloyd angeführt worden.
Und wie ist man dann am schnellsten Wege vom größten Hafen Österreich-Ungarns in die imperiale Hauptstadt Wien kommen, so wie jetzt übers Kanaltau und oder?
Naja, eigentlich am schnellsten ging es mit der Bahn, mit der Südbahn, die Meridionala, die ist ab 1857 nach Triest gekommen. Da gibt es einen interessanten Satz von Karl Marx, den man ja politisch nicht so viel verdünnen auch sagen kann, aber der als Wirtschaftsfachmann doch eine gewisse Bedeutung hat. Er hat geschrieben, keine andere Stadt würde von einem Eisenbahnanschluss so profitieren wie Triest. Und damit hat er recht gehabt, vor allem dann in Verbindung mit dem Suezkanal. Triest war über die Südbahn eben mehr oder weniger direkt mit Wien verbunden. Dann kam Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine zweite Bahnlinie dazu, nämlich die Wocheiner Bahn, die dann Triest über Villach, Salzburg, München an Westösterreich ein bisschen besser angebunden hat. Und damit war eigentlich die Stadt auf zwei getrennten Schienenwegen erreichbar.
Mhm. Triest, der wichtigste Hafen der K&K-Zeit für Österreich-Ungarn, aus war es halt 1918. Wir aber erleben es neu durch das Buch von Gregor Gatscher-Riedl, Altösterreich auf hoher See.
Yeah, you belong with me, not swallowed in the sea.